Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wie engagierte Kulturinitiativen in Ostdeutschland für ein weltoffenes Miteinander werben, das schauen wir uns an diesem Osterwochenende an mehreren Beispielen an. Die Demokratie mit Kulturarbeit stärken, das ist in diesem Wahljahr in Ostdeutschland besonders wichtig. Am Vorabend seines 90. Geburtstages spricht der Künstler Achim Freier bei uns über seine lebenslange Suche nach dem noch Unbekannten als Maler und Bühnenkünstler, als Sammler und Stifter. Und wir starten zwei österliche Kurztrips. Es geht in den Garten des Impressionisten Claude Monet bei Paris und ins niederländische Haarlem. Dort kann man per App auf den Spuren des Porträtmalers Franz Hals flanieren. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird im September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen prognostizieren der AfD einen massiven Zulauf an Wählerinnen und Wählern. Dass die neue Rechte die Kultur als Kampffeld entdeckt hat, das ist nicht neu. Aber wie reagiert die Kulturszene in Ostdeutschland darauf? Das wollen wir uns in den kommenden Tagen genauer anschauen. Wir blicken auf Initiativen, die seit Jahren für ein weltoffenes Miteinander werben. Vielleicht gibt es ja von Ihnen einige Rezepte gegen Rechts. Ideen, wie die Zivilgesellschaft gestärkt werden könnte. Der Theaterkritiker und SZ-Journalist Peter Laudenbach hat sich intensiv damit befasst. Er hat über 100 rechte Übergriffe auf die Kunstfreiheit dokumentiert, nachzulesen in seinem Buch Volkstheater. Guten Abend, Herr Laudenbach.
Guten Abend.
Sie schreiben, der Angriff auf die Kunstfreiheit ist ein Angriff auf die offene, liberale Gesellschaft. Mit welchen Methoden wird das im Kulturbetrieb versucht?
Es wird nicht im Kulturbetrieb versucht, würde ich sagen. Es wird eher gegen den Kulturbetrieb versucht, ihn einzuschüchtern. Das geschieht auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es gab sehr viele Morddrohungen, Gewaltandrohungen gegen IntendantInnen, KünstlerInnen, zum Beispiel auch gegen den Pianisten Igor Levit. Bei ihm ganz konkret, ja. Also er ist jüdisch, er ist politisch sehr engagiert, er ist links, kann man sagen. Und er bekam eine Morddrohung an diesem und jedem Konzert, an dem und dem Ort, an dem und dem Tag, werden wir gegen dich vorgehen. Und das Konzert musste unter Polizeischutz stattfinden. Das hat man relativ häufig, dass es solche manifesten Gewaltandrohungen gibt. Teilweise bekommen Betroffene auch Post an ihre private Adresse, obwohl ihre Privatadresse vielleicht nicht im Telefonbuch steht. Das heißt, jemand macht sich Mühe, um das Signal zu setzen, wir wissen, wo du wohnst. Das hat natürlich, nachdem es ja rechtsradikale Morde gab, die NSU-Morde, der Mord an einem CDU-Regierungspräsidenten, Walter Lübcke, hat das natürlich etwas sehr Bedrohliches. Es gab auch vereinzelt reelle Gewalttaten. Es gab Sprengstoffanschläge, Brandanschläge auf Kultureinrichtungen. Man muss sagen, das ist sehr selten. Da kamen auch keine Menschen zu Schaden. Aber es hätten Menschen zu Schaden kommen können. Was also passiert ist, dass eine Art Bedrohungsszenario aufgebaut wird und dass versucht wird, Kulturschaffende, Kultureinrichtungen einzuschüchtern. Diese kriminellen Aktionen finden quasi ein Echo oder parallel geschieht etwas anderes, was formal völlig legal ist, nämlich dass die AfD Anfragen stellt, in Parlamenten Forderungen erhebt, was ihr Recht ist als Oppositionspartei. Nur fällt auf, wenn man sich diese Anträge, diese Parlamentsreden durchliest, dass sie oft mit einer sehr pauschalen Polemik einhergehen gegen bestimmte Kultureinrichtungen oder, wie es ein AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt nennt, gegen das linksliberale Kulturestablishment als Ganzes. Also auch da wird versucht, eine Art Bedrohungssituation oder zumindest eine Art Einschüchterung aufzubauen.
Hm. Sie beschreiben beispielhaft, warum sich AfD-Politiker plötzlich für Tanztheater und zeitgenössische Musik interessieren, dass Theaterintendanten eben, wie Sie sagen, Morddrohungen erhalten, Buchhändlern das Auto angezündet wird oder Sprengsätze in Jugendzentren geworfen werden. Das sind also Übergriffe, die durchaus einem bestimmten Muster folgen, ja?
Ja, ja und nein. Das Muster ist Einschüchterung. Das kann man schon sagen. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie eine zentrale Planung gäbe. Es hängt oft von lokalen Akteuren ab. Die AfD ist ja auch nicht ganz einheitlich sozusagen. Nur was man sagen kann, das Muster, was man beschreiben kann, ist, es geschieht immer wieder. Und wenn ich über für einen Erhebungszeitraum von 5 Jahren 100 Vorfälle dokumentieren und veröffentlichen konnte, heißt das, es sind keine Einzelfälle. Dazu muss man sagen, ich habe nicht alles, was ich erfahren habe, veröffentlicht, weil es die Betroffenen teilweise nicht wollten. Es gibt auch ein großes Dunkelfeld von Dingen, die ich vermutlich gar nicht erfahren habe. Das heißt, man kann davon ausgehen, es hat sehr viel mehr stattgefunden an Übergriffen als diese 100 Fälle, die ich dokumentiert habe. Das ist statistisch mehr als einer im Monat, ja? Da kann man nicht von Einzelfällen sprechen, sondern schon von einer anhaltenden Aggression.
Was können zivilgesellschaftliche Kultureinrichtungen dagegen überhaupt tun? Also was sind aus Ihrer Sicht sinnvolle Aktionen?
Naja, meine These ist ja, dass zwar schon die einzelne Kultureinrichtung attackiert wird, der einzelne Künstler, die einzelne Intendantin eingeschüchtert werden sollen, aber dass sie da auch eine Stellvertreterfunktion haben. Es ist ja leichter, eine Morddrohung zu schreiben an ein Theater als an den Bundeskanzler oder so. Ja, Theater sind vulnerabler, sind offene Orte, da kann man auch mal stören bei einer Veranstaltung. Ich würde sagen, das hat eine Stellvertreterfunktion und gemeint ist wirklich eine offene, liberale Gesellschaft als solche, die so eine Kunst zulässt und auch braucht. Und wenn man das verstanden hat, ist eigentlich klar, dass sich die Kulturakteure verbünden müssen, vernetzen müssen mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, weil es eben nicht nur um Kunst geht bei diesen Bedrohungsszenarien. Ich finde zum Beispiel wirklich vorbildlich und auch mutmachend eine Initiative aus Thüringen, Weltoffenes Thüringen. Die sind für etwas. Die sagen nicht, wir sind gegen die AfD. Die sagen erstmal nur, unser Land soll weltoffen sein und tolerant sein und eben nicht provinziell sein. Und das Tolle an dieser Initiative ist, dass sie sehr, sehr breit ist, getragen von sehr vielen Kultureinrichtungen, aber eben auch von Kirchen und vor allem von Unternehmen. Weil die Unternehmen wissen, dass sie vielleicht auch exportabhängig sind, dass sie Fachkräfte brauchen, auch solche aus dem Ausland, dass sie in einer globalen Ökonomie arbeiten und dass sie quasi aus wirtschaftlichen Gründen sich gar nicht leisten können, dass das einer AfD-Regierungsbeteiligung in Thüringen den Wirtschaftsstandort kaputt macht. Und ich glaube, solche Allianzen, solche Verbindungen zwischen Milieus, die man erstmal nicht zusammendenkt, ja, Kirche, Theater, Unternehmen, das sind ja schon verschiedene gesellschaftliche Bereiche, wenn die sich an einem Punkt einig sind, dass man eine weltoffene Gesellschaft verteidigen möchte und die Demokratie verteidigen möchte, ist das schon ein ziemlich guter Anfang.
Welche Rolle spielen denn insbesondere die Theater in diesem Demokratisierungsprozess?
Naja, die Theater können sicher nicht die Demokratie retten alleine. Theater sind wie alle guten Orte der Kunst auch immer so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Aber natürlich ist es schon ein Unterschied, ob meinetwegen in einer Stadt wie Jena, eine Stadt mit sehr vielen Universitäten, eine Stadt, die es auch wirtschaftlich gut geht, 100.000 Einwohner, es ist ein Unterschied, ob so eine Stadt ein Theater hat oder kein Theater hat. Weil so ein Theater auch immer ein bisschen ein bunter Ort ist. Oder Rudolfstadt, eine eher konservative Stadt, auch in Thüringen gelegen. Ein Stadttheater, auch eine kleine Stadt, deutlich kleiner als Jena. Da ist so ein Theater auch so eine Art Kristallationspunkt. Da trifft sich dann eben das liberale Bürgertum. Da kommt aber vor allem Gesellschaft auch in einen Austausch miteinander. Das Spiel, was die AfD und andere Rechtsextreme treiben, ist eine Art Polarisierung der Gesellschaft. Ein Denken in wir gegen die, ein Denken in so Freund-Feind-Mustern. Und da ist es vielleicht schon hilfreich, wenn in einem Theater Menschen, die vielleicht nicht in allem übereinstimmen, ganz verschiedene Weltsichten haben, zumindest die Operette gemeinsam genießen oder ein Weihnachtsmärchen. Das heißt, es hat mehrere Funktionen, ein Theater als Ort der Begegnung. Ja? Das ist dann auch schon politisch, wenn sie nicht irgendwelche Anti-AfD-Programme machen. Ich fand sehr klug, was Hasko Weber gesagt hat, der Intendant des Nationaltheaters Weimar. Ein sehr großes, auch ein sehr erfolgreiches Theater an einem Ort der deutschen Klassik, in einer Stadt, die sehr traditionsbewusst ist. Und er hat eine sehr gute Auslastung. Er hat viele Besucher, drei Spartenhaus, also Schauspiel und Musik Theater. Und Hasko Weber sagt, wenn bei mir eine Aufführung ausverkauft ist, werden da sicher auch Menschen im Zuschauerraum sitzen, die vielleicht die AfD wählen. Und dann sagt er den wirklich in meinen Augen sehr, sehr klugen Satz, die will ich doch nicht verlieren als Intendant. Er will die halten, er will mit diesen Leuten im Gespräch bleiben und er will, dass die mit dem Theater in Kontakt bleiben. Die Idee ist sicher nicht, denen hinterherzulaufen und irgendwelche AfD in ein Stücke zu machen, aber die Funktion von Theater kann sein, ein Ort des gesellschaftlichen Dialoges.
Sie recherchieren gerade für die Zeitschrift Brand 1 am Theaterhaus in Jena. Wie erleben Sie dort die Stimmung mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Herbst?
Ich glaube, es ist ein großer Fehler, immer, wenn man in den Osten schaut, sofort das Wort AfD im Kopf zu haben. Man muss vielleicht sehen, dass es in Thüringen oder auch in anderen ostdeutschen Bundesländern unglaublich viele, unglaublich großartige, bunte, lebensfrohe, vitale Menschen, Initiativen und Kultureinrichtungen gibt. Und die sind in sich was Großartiges. Das Theaterhaus Jena ist ein ganz wunderbares Theater mit einer sehr erstaunlichen Geschichte und auch einem sehr erstaunlichen Modell, relativ hierarchiefrei, eine Mischung aus freier Szene und Stadttheater. Ein wirklich sehr erstaunliches, umwerfend tolles Theater. Und das wäre es auch, wenn es die AfD nicht geben würde. Aber natürlich haben die ab und zu auch Ärger mit der AfD. Die AfD hat immer wieder mal verlangt, dass die Stadt ihnen kein Geld mehr geben soll. Das ist aber eher Routine. Das ist nicht wirklich eine Bedrohungssituation, weil die in der Stadt auch sehr gut verwurzelt sind. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht diesen westlichen Blick hat, der auch immer ein bisschen arrogant ist, dass man sich für den Osten nur interessiert, wenn es Ärger mit Nazis gibt. Es gibt dort ganz tolle Kultureinrichtungen, die muss man ernst nehmen. Und zwar so, wie sie sind und nicht nur als Anti-AfD-Kampfmaßnahme.
Nach den Korrektiventhüllungen, da gab es ja große Demos für die Demokratie in Deutschland, auch in Ostdeutschland. Und es schien, als sei die Zivilgesellschaft aufgewacht. War das ein jetzt schon wieder abflauender Push oder hat das kleineren Initiativen durchaus den Rücken gestärkt?
Das kann ich, um ehrlich zu sein, nicht einschätzen, wie das weitergehen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielen Menschen Mut gemacht hat, zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Die wichtigste Funktion dieser Demonstration war, dass es der AfD und anderen rechten Kräften in den letzten Jahren gelungen ist, das Klima zu verändern. Das nennen Soziologen eine Normalitätsverschiebung. Ja? Auf einmal kann man Dinge sagen, die früher undenkbar gewesen wären. Vielleicht traut man sich auch nicht mehr, andere Dinge zu sagen, in bestimmten Orten, in bestimmten Milieus. Ja? Die Rechten haben das, was wir als normal empfinden, verschoben, auf eine ungute Weise. Und diese Demonstration haben dagegen eine Art Stopplinie errichtet. Wir verteidigen eine Art von gesellschaftlicher Normalität, wie wir sie haben wollen und die vielleicht nicht die ist, die Rechten haben wollen. Das ist die wichtige Funktion gewesen dieser Demonstrationen. Die zweite wichtige Funktion war, dass die AfD auch immer so ein bisschen damit operiert, dass sie mit der Behauptung operiert, dass sie die schweigende Mehrheit vertreten würde. Wer noch nicht bei der AfD ist, der traut sich nicht, aber eigentlich sind alle gegen die Regierung. Ja? Das wird so immer mit suggeriert in der Propaganda der AfD. Und auf einmal sieht man eben, dass die Anti-AfD-Demonstrationen oder die Demonstrationen für Demokratie und für Menschenwürde und für Toleranz, dass diese Demonstrationen an vielen Orten sehr viel größer sind als die rechten Aufmärsche. Man sieht, dass auch wenn die AfD in einigen Bundesländern in Umfragen bei 30% liegt, dass die anderen 70% das ablehnen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also, dass man diese Behauptung oder die Suggestion der AfD, dass sie die schweigende Mehrheit verkörpern, das stimmt nicht und das ist sehr sichtbar an diesen Demonstrationen.
Sagt der Theaterkritiker und Journalist Peter Laudenbach über Lichtblicke in Ostdeutschland, wie die Arbeit von Kulturinstitutionen die Demokratie stärken. Gern verweise ich nochmal auf Peter Laudenbachs Buch Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, erschienen im Wagenbach Verlag. Und die nächste Veranstaltung dazu macht er zusammen mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewie am 16. Mai im Münchner Metropoltheater. Morgen stellen wir dann hier in Fazit einen Lichtblick aus Sachsen vor, das Steinhaus in Bautzen.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Das angekündigte Osterwetter hätte dem Maler Claude Monet gefallen. Schließlich war der Impressionist auch ein passionierter Gärtner. Sein farbenprächtiges Paradies liegt in Giverny, nordwestlich von Paris. Mehr als 40 Jahre hat Monet seinen Garten gehegt und gepflegt. Doch heute hat Frankreich zunehmend Probleme mit der Erderwärmung und dem raren Regen. Eine Herausforderung für die Gärtner von Monets Garten. Christiane Kess war dort, kurz bevor der Garten wieder zur touristischen Pilgerstätte wird.
In das Licht der Normandie habe sich Claude Monet verliebt, sagte Jean-Marie Avisard. Der Chefgärtner, ein drahtiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren, steht im Sonnenschein vor dem rosa Haus. Hier wohnte und malte Monet. Das Grundstück hat der Künstler zufällig vom Zug aus entdeckt. Es war ursprünglich ein Obstgarten wie alle Gärten in der Normandie. Monet hat enorm viele Blumen aller Art gepflanzt, weil er viel Farbe haben wollte. Wenn er eine Pflanze gesehen hat, die ihn interessierte, hat er versucht, diese in seinen Garten zu integrieren. Dass Monet den Garten mit den Augen eines Malers sah, mache diesen so besonders, meint Avisard. In dem Ziergarten, der sogenannten Clos Normand, strecken in unzähligen Beeten rosa-weiße Tulpen ihre Köpfe nach oben, Hyazinthen tragen dicke lila Blüten. Dazwischen leuchten gelbe Narzissen. In ein paar Wochen wird das Gelände ein Blumenmeer sein. Der Besucher des Gartens soll den Eindruck haben, er befinde sich in einem Werk von Monet. Mit allen diesen kleinen Farbklecksen und Nuancen der Pflanzen. Das versuchen wir in dem Garten abzubilden. Man lernt das nicht auf einer Schule, sondern nur hier. Man braucht Jahre, um den Ort zu verstehen und zu lernen, wie man die Pflanzen setzt. Seit 36 Jahren arbeitet Jean-Marie Avisard in Monets Garten. Im Winter graben er und seine 11 Kolleginnen und Kollegen alles um. Sie pflanzen neu, probieren aus. Auch Monet hatte Gärtner zur Unterstützung. Avisard und sein Team versuchen, so genau wie möglich ein Abbild des Künstlergartens Ende des 19. Jahrhunderts zu schaffen. Bilder und Fotos helfen dabei. Vor einiger Zeit haben wir entdeckt, dass Pelargonien im Garten waren, die im Sommer blühen. Man sieht das auf einem Foto von Monet, auf dem er hier vor seinem Haus steht. Zusammen mit einem Spezialisten konnten wir dieselbe Variation dieser Blumen finden. Und im Botanischen Garten von Paris gab es Stecklinge. Die haben wir hier vermehrt, um genau die gleichen Pelargonien zu pflanzen wie zur Zeit von Monet. Avisards Kollegen schieben Schubkarren mit Unkraut weg, stellen eine Leiter unter zwei hohen Eibenbäumen auf. Es sind die letzten Arbeiten, bevor der Garten für die Besucher öffnet. Manche Frühlingsblumen könnten dann schon verblüht sein, fürchtet Avisard.
Le fleurissement de
Durch den Klimawandel blühen viele Pflanzen immer früher. Der Blauregen hatte mehrere Jahre lang gar keine Blüten, weil sie im Frühling erfroren sind. Durch die Wärme im Winter entwickeln sich die Blüten früher. Wenn es dann im April Frost gibt, gehen sie kaputt. Um das zu verhindern, besprühen Avisard und seine Kollegen die Pflanzen vor dem Frost. Die Eisschicht, die sich dann um die Knospen bildet, schützt diese vor dem Erfrieren. Weil es im Sommer immer weniger regnet, kümmern sich die Gärtner auch um ein angepasstes Bewässerungssystem. Das sei eine der größten Herausforderungen, sagt Avisard. Bei dem Rundgang durch die hellen Kieswege deutet der Chefgärtner auf zarte blaue Veilchen und zierliche Stiefmütterchen. Monet mochte kleine Blumen gern. Heute aber sind Stiefmütterchen mit XXL-Blüten von 10 cm Durchmesser modern. Das passt nicht zu uns. 80% von dem, was wir hier pflanzen, züchten wir deshalb selbst. Avisard stößt die Tür zu einem gläsernen Gewächshaus auf. Innen ist es warm. Wie Monet damals ziehen die Gärtner heute hier in flachen Beeten Blumen für den Garten heran. Wo früher das Bahngleis verlief, führt heute eine Landstraße an dem Garten vorbei. Auf der anderen Seite schließt Avisard ein Tor auf. Im sogenannten Wassergarten breitet sich der große Teich aus, den Monet für seine Seerosen ausheben ließ. Er hatte die kelchförmigen weiß-rosa Blüten als neue Züchtung auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 gesehen. Von Juni bis Oktober blühen sie. Auf den Gemälden von Claude Monet schimmert das Wasser mit mehr oder weniger runden Sprenkeln von Seerosen. Die Schwierigkeit für uns ist, dass die Seerosen sehr schnell den ganzen Teich bedecken. Jeden Tag müssen sie zugeschnitten werden, damit sie so bleiben wie auf den Gemälden von Monet. Das ist eine enorme Arbeit. Ein Gärtner arbeitet unerlässlich nur an dem Teich. Die kleine japanische Brücke mit grünem Holzgeländer hat Monet auf vielen Gemälden verewigt. Auch Pflanzen aus Japan, wie Pfingstrosen am Ufer des Teiches, belegen Monets Faszination für die japanische Kultur. Für Monet war sein Garten ein eigenständiges Werk, glaubt Avisard. Er war ein Gärtner mit Leib und Seele. Wenn er im Ausland war, um zu malen, hat er seinem Chefgärtner unerlässlich Briefe geschickt, um ihm zu sagen, pass auf, du musst jetzt das und das pflanzen. Er dachte immer an den Garten. 43 Jahre lang hat der Künstler daran gearbeitet. Nach Monets Tod 1926 verwilderte das Grundstück. Erst nach aufwendigen Renovierungen wurde Monets Garten 1980 zur Besichtigung geöffnet. Ich glaube, Monet hätte den Garten so gepflegt, wie wir das heute versuchen. Ich stelle mir gerne vor, dass Monet, wenn er wiederkäme, glücklich wäre mit unserer Arbeit.
Von Anfang April bis Ende Oktober kann man Monets Garten in Giverny besuchen. Tipp vom Chefgärtner, am besten am späteren Nachmittag kommen, wenn die vielen Tagesgäste aus Paris schon wieder auf dem Rückweg sind.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Louis Gossett Jr. wurde 1983 als erster Schwarzer mit einem Oscar für die beste Nebenrolle geehrt. Den Preis bekam er für seine Rolle in dem Film Ein Offizier und Gentleman mit Richard Gere in der Hauptrolle. Seine Auszeichnung mit dem Oscar habe nichts daran geändert, dass er nur Nebenrollen bekommen habe, sagte Gossett in einem Interview. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. 1953 hatte er mit 16 Jahren sein Broadway-Debüt gefeiert. Mit einem Basketball- und Schauspielstudium besuchte er später die New York University. Seinen Durchbruch im TV hatte Gossett mit der Rolle des Fiddler in der Miniserie Roots, in der es um die Sklaverei geht. Der Oscar-prämierte Film Oppenheimer über den Erfinder der Atombombe ist nun auch in den japanischen Kinos angelaufen. Universal Pictures hatte bisher davon abgesehen, den Film in Japan zu zeigen, weil die Atombombenabwürfe dort 1945 über 200.000 Menschen töteten, ging die Premiere mit großen Bedenken einher. Nach den Aufführungen gab es nun Lob für die Zeichnung der inneren Konflikte Oppenheimers, aber auch Kritik. Der frühere Bürgermeister Hiroshimas, Takashi Hiraoka, sagte, dass der Schrecken der Atomwaffen nicht ausreichend gezeigt und stattdessen ihr Nutzen für die USA hervorgehoben werde. Die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono warnt vor einer akuten Gefährdung der Musikschulen. Hintergrund ist das sogenannte Herrenberg-Urteil des Bundessozialgerichts. Demnach dürfen Honorarkräfte an Musikschulen nicht mehr als Selbstständige beschäftigt, sondern müssen festangestellt werden. Seit diesem Urteil hätten nur wenige Kommunen und Länder ihre Zuschüsse erhöht, um diese Festanstellung finanziell zu ermöglichen, kritisierte Unisono-Geschäftsführer Gerald Mertens. Ohne diese Erhöhungen müssten Musikschulen aber ihr Angebot drastisch reduzieren und auf die wenigen festangestellten Kräfte beschränken. In New York soll das Einwanderermuseum auf Ellis Island bis 2026 für umgerechnet rund 93 Millionen Euro komplett renoviert werden. Das teilte die Statue of Liberty Ellis Island Foundation mit, die die Insel gemeinsam mit dem National Park Service der USA verwaltet. Zum Archiv des Museums gehören im Moment 65 Millionen Einwanderungsdokumente. Künftig sollen auch die aus anderen US-Häfen hinzukommen. Interessierte können dann in 154 Millionen Dokumenten nach Informationen über ihre Familiengeschichte forschen. Das 1990 eröffnete Museum im Hafen von New York wird jährlich von rund 2 Millionen Menschen besucht. Das US-Model Karlie Kloss wird das für seine Fotografien bekannte Magazin Life neu auflegen. Sie und ihr Mann Joshua Kushner wollten das Erbe von Life fortführen, erklärte sie über Instagram. Das Unternehmen Bedford Media, das von Kloss geleitet wird, kündigte eine Rückkehr des Magazins als Online- und Printausgabe an. Ein Datum für den Neustart wurde nicht genannt. Life wurde im Jahr 1883 in den USA gegründet. Es war lange Zeit das Aushängeschild für Fotojournalismus. Von Filmstars bis zu Kriegen bildete das Magazin jahrzehntelang die Zeitgeschichte ab. Im Jahr 2000 wurde es als Print und 2007 schließlich als Online-Magazin eingestellt.
Der Künstler Achim Freier malt und zeichnet. Er entwirft Bühnenbilder und Kostüme, inszeniert Theaterstücke und Opern. Er ist Kunstsammler und Stifter. Am Ostersamstag feiert Achim Freier seinen 90. Geburtstag. Und es gibt in den nächsten Wochen viele Möglichkeiten, sich ihm und seinem Schaffen zu nähern. An die 10 Ausstellungen sind geplant. Es erscheint eine Monographie und der morgige Geburtstag beginnt mit einer Matinee in der Berliner Staatsoper. Wir wissen es also sehr zu schätzen, dass Achim Freier noch am Vorabend seines runden Geburtstags zu uns ins Funkhaus gekommen ist. Gerade noch in Vorbereitung einer Ausstellung im Kurt-Mühlen-Hauptmuseum in Berlin-Kreuzberg. Ich freue mich sehr, Herr Freier. Herzlich willkommen.
Danke sehr. Ich bin froh, dass ich hier bin, weil meine Aufregung dadurch etwas gemildert wird. Ich bin jetzt aufgeregt, dass ich hier bin.
Bilder mit Köpfen, das ist das Motto dieser Ausstellung, die jetzt beginnt am Ostermontag im Berliner Kurt-Mühlen-Hauptmuseum. Bilder mit Köpfen, welche Idee liegt dieser Ausstellung zugrunde? Mit was für Fragen haben Sie sich beschäftigt?
Also das ist jetzt die dritte Ausstellung, die ich mache. Nägel mit Köpfen ist der Untergrund dieser Bilder mit Köpfen. Der Kopf spielt in meiner gesamten bildnerischen Arbeit eine zentrale Rolle. Ich gehe als ganz junger Mann von dem Gesicht aus, was auch den ganzen Körper verinhaltigen kann, dass die Horizontlinie die Höhe der Augen ist. Egal, wo ich in der Landschaft stehe, immer ist der Horizont in der Höhe meiner Augen, ob ich auf dem Berg stehe oder im Tal. Und die Senkrechte ist so etwas wie die menschliche Erfindung, das Streben nach dem Geistigen, nach dem Dasein, nach dem Sinn des Seins, nach Gott, nach weiß ich welchen Sehnsuchtsorten, die damit verbunden sind. Aber es ist das Geistige und das Immaterielle in der Stirn, über den Rachen, das Höllische. So gibt es also eine Hierarchie, eine Leiter in unserem Körper. Also das hat so viele Vorgeschichten. Dann habe ich aber auch zeitgenössische Arbeiten, die überhaupt nicht mehr den Kopf zum Thema haben, aber die Idee der Waagerechten und der Senkrechten in unserem Sein, in unserem Findungsprozess ist natürlich immer virulent.
Zeigen Sie da vor allen Dingen in dieser Ausstellung jetzt neue Arbeiten von Ihnen oder eine Auswahl aus ganz verschiedenen Schaffensphasen?
Also der Mühlenhaupt ist ja ein naiver Maler, so könnte man bezeichnen. Naivität ist Größe, hat mal, glaube ich, Picasso gesagt. Und diese Naivität findet man natürlich in meinen Köpfen, die ich so um die Jahrhundertwende gemalt habe, die mir plötzlich passierten beim relativ gegenstandslosen Beginnen eines Bildes, entstanden Gesichter, die mich anguckten, bis ich sie kannte und immer mehr verführt wurde, sie zu akzentuieren und deutlicher zu machen. Und das sind über 200 Arbeiten in den verschiedensten Formaten. Aber das ist, wie gesagt, jetzt 25 Jahre her. Dazu gibt es Bilder, die heute entstanden sind, aber genau diesen Vorsatz hatten, den ich vor 25 Jahren hatte, nämlich zu malen mit Farben und abzuwarten, was sie erzählen, was sie für physikalische und psychologische Wirkung und Erzählung haben und welche Offenbarungen passieren beim Malen. Ist ja der unglaubliche Trieb, dass man kaum leben kann, wenn man sich nicht ausdrücken darf. Es ist wie, als hätte man eine Schweigepflicht, wenn man so viele andere Dinge noch gleichzeitig macht und kommt nicht ins Atelier.
Sie sind ja vielfach geehrt worden für Ihre Bühnenkunst, unter anderem mit dem Faust, mit dem Nestroy-Theaterpreis, haben aber ursprünglich eben Grafik und Malerei studiert, waren noch in der DDR Meisterschüler bei Brecht im Theater am Schiffbauer Damm. Aber weil Sie jetzt so intensiv übers Malen sprechen, ist die bildende Kunst über die Jahrzehnte die Kraft geblieben, die Sie antreibt, also der Ursprung allen Schaffens?
Ganz sicher, weil die ja am nächsten oder am innersten in einem selbst ist. Sonst bin ich konfrontiert mit einem Text, der großartig ist, der bereichernd ist. Man liest ja, und wehe dem, der sich nicht beim Lesen entwickelt oder als anderer hervortritt, wenn das Buch die letzte Seite umschlägt. Und auch wenn wir in der Welt von Kriegen leben, wie stark ist Kunst da, die überhaupt nicht mehr vorkommt in den Nachrichten?
Ja, aber weil Sie das Stichwort Krieg geben, würde ich gerne auch darüber mit Ihnen sprechen und mal kurz zusammenfassen. 1934 in Berlin geboren, das war eine Kindheit im Krieg, hat Sie also stark geprägt. Das bombardierte Berlin, Rauch, Nebel, verwundete, einsame Menschen, all das hat den Weg in Ihre Kunst gefunden. Auch danach die Unfreiheit des Lebens in der DDR, die haben Sie 1972 verlassen, sind nach einem Gastspiel in Italien im Westen geblieben, haben Frau und Kinder später rausschleusen lassen. Also Krieg, Gewalt, Heimatverlust, Sterben, Tod, das sind Themen, mit denen Sie sich immer wieder auseinandergesetzt haben. Wie ist das, wenn solche Bilder aus der Vergangenheit, also die in Ihnen als innere Bilder vorhanden sind, jetzt auf Bilder der Gegenwart treffen, in dieser Zeit neuer Kriege?
Also ich habe in der Malerei immer das Phänomen entdeckt, wenn meine Arbeiten konstruktiver und rationaler und strenger wurden, hatte ich eine menschliche Krise. Und wenn Emotionales, Abruptes wieder zugelassen ist im Malprozess, eine Hemmungslosigkeit auch oder eine Zerstörlust, um Dinge neu zusammenzufügen, wie sie noch nie sich erlebt haben und dadurch ganz neue Räume entstehen. Diese zwei Arten von Arbeit, die eine, die mich psychisch und unterbewusst stark offenbart, während die andere strengere, objektivere Werte hat. Diese zwei Ebenen finde ich eigentlich immer in meinem Werk über die ganzen 70 Jahre, die ich male. Klee hat mal gesagt, der Krieg ist für mich in mir, ich brauche keinen anderen. Und so glaube ich, dass sogar jedem guten Künstler nicht entgeht, auch wenn er nicht betroffen ist von Kriegen oder Elend oder Hunger, dass er darüber reflektieren muss, ohne dass er das vorhat.
Ja.
Wenn man das vorhat, kommt ja schon wieder so eine Propagandahaltung ins Spiel und dann fragt man sich, wo ist die Kunst? Das ist wie die kuratorische Tätigkeit, die uns erklären, welches Motiv, wo, wann der Künstler und warum gemalt hat. Aber über die Malerei wird nicht gesprochen. Ja, das eigentlich Neue und Andere und Geheimnisvolle ist, was wir eben im Alltag nötig brauchen. Also ich würde es als Kampf bezeichnen, weil nichts ist schmerzhafter, als wenn ein wichtiges Thema künstlerisch unwertvoll erzählt wird und wir dadurch nur eine Abneigung kriegen und das Gegenteil von dem passiert, auf was wir aufmerksam machen wollen oder über das wir sprechen wollen. Deswegen ist so wichtig, genau die Punkte zu finden, wo fängt Kunst an, wie kann ich mich darauf einlassen, wann werde ich verführt, wann führe ich selber meinen Weg durch unbekannte Felder. Und mein Sammelgedanke ist, dass ich ganz wenig über die Namen der Künstler spreche und auch keine Benennung in meiner Sammlung habe, sondern dass der Zuschauer die große Freiheit hat zu sagen, das ist eine Arbeit, die gefällt mir. Aber es kann ein Wischlappen sein, der zufällig noch mit drei Akzenten von einem Künstler signiert ist. Oder es ist Picasso oder Matisse oder Braque. Und diese Verwandtschaften, wo die Geschwister Kunst sich begegnen und alle gleichen Stellenwert haben, das ist das, was ich zeigen möchte. Eine Emanzipation, eine Toleranz, dass man nicht sagt, ach, das ist afrikanische Kunst, das ist primitive Kunst oder sonst wie, sondern dass man sagt, das hat eine Kraft, das gibt mir das und das und so weiter.
Ja, kann man alles sehen in Ihrem Kunsthaus in Berlin-Lichterfelde, bis unter die Decke voll gestopft mit gesammelter Kunst. Neben der eigenen vielfältigen kreativen Arbeit ist Ihnen ja immer auch die Vermittlung sehr wichtig gewesen bis heute. Also der direkte Austausch mit dem Publikum. Sie haben lange Zeit auch mit Behindertenwerkstätten sich auseinandergesetzt, in denen künstlerische Projekte vorhanden waren. Und zuletzt wohl auch ein Projekt für geflüchtete Kinder initiiert. Was genau haben Sie da gemacht und wie war das? Also, Sie haben selbst erfahren, dass Kunst eine Möglichkeit ist, sich von seinen Traumata zu befreien. Ist das etwas, das Sie an diese Kinder weitergeben wollten?
Ausgangspunkt war ein Hund mit Messern um den Hals, den ich machte für ein Environment. Das blieb im Flur, gehörte eigentlich nicht zur Ausstellung, es ist mehr eine Legende geworden. Und dann gab es eine Führung für Kinder. Ich finde ja, dass man so früh wie möglich anfangen muss, Kinder mit Kunst. Meine Töchter sind im Mutterbauch, wenn meine Frau sich Miro anguckte, lebendig geworden, haben gezappelt schon. Also es gibt ja so viel Geheimnisvolles, was man gar nicht weiß, warum das passiert. Und nur bei Miro und nicht bei einem Rytlitschka oder weiß ich wer. Dann gab es einen Aufschrei in der Führung, wo ein kleines Kind gesagt hat, da ist ja der Hund mit den Messern, das ist ja... Und es ist kaum zu sehen, das war für Schneewittchen eine von Monika Rittershaus fotografierte Arbeit. Und da habe ich mir vorgenommen, diese Kinder in dem Stadium des Erlebens und Entdeckens, da muss man anfangen, mit Kunst zu arbeiten.
Als wir schon mal vor 8 Jahren war das hier im Programm lange miteinander gesprochen haben, da erzählten Sie, dass Sie einen großen Teil Ihrer Bühnenentwürfe dem Archiv der Akademie der Künste übergeben haben. Und Ihr gesamtes malerisches Werk damals noch im Kunsthaus in Lichterfelde lag und dass das archiviert werden soll. Was ist daraus geworden? Also wie wird das für die Nachwelt erhalten?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Die Stiftung muss erhalten werden. Die ist so sensationell und unnachahmbar, weil sie die Geschichte Deutschlands über 1,5 Jahrhunderte oder fast 2 Jahrhunderte erzählt.
Die Achim-Freier-Stiftung.
Und mein Werk hat eigene Räume, das heißt, sind die Galerien, die Museen. Ich habe mich darum nie sehr kümmern können, weil immer, wenn ein Theaterstück anstand, musste die Malerei kurz ruhen und umgekehrt, wenn ich malte, war immer kein Raum für Organisation oder für irgendetwas. Das, denke ich, können auch andere machen, die begeistert sind darüber und auch ein Verständnis und einen Sinn haben. Wir haben jetzt die erste Monographie über mich veröffentlicht, bildnerischer Kunst.
Wird morgen vorgestellt, ja, an Ihrem Geburtstag in der Matinee in der Staatsoper.
Das hat Johannes Odenthal gemacht, dieses Buch, und bin sehr gespannt, wie sie aufgenommen wird.
Wie geht es Ihnen? Das fragt man eigentlich am Anfang. Ich frage das jetzt am Schluss, am Vorabend Ihres 90. Geburtstags.
Ja, wenn Sie mich daran erinnern, geht es mir mit gemischten Gefühlen. Ich bin aufgeregt, genau wie bei einer Premiere, nur dass ich hier nicht die Sachen, die Geschicke in der Hand habe, sondern mich überraschen lasse. Und das heißt, man wird zum Mittelpunkt gemacht und hat eigentlich gar nichts getan.
Na, das stimmt ja nicht.
Ja, früher, aber aktuell fliehe ich auch fast in die Malerei. Ich habe heute ein bisschen gemalt, aber wir haben schon so viele Gäste im Haus. Und glaube, nichts davon darf ich sehen und sehe es doch alles.
Der Künstler Achim Freier am Vorabend seines 90. Geburtstages. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich wünsche Ihnen eine schöne Geburtstagsmatinee und einen anregenden Ausstellungsmarathon.
Der wird sehr aufregend und anstrengend und unterschiedlich. Und Haus Biesdorf in Berlin macht eine Retrospektive. Da werden Sie die Fragen beantwortet kriegen, die Sie gestellt haben. Was machen die frühen Bilder mit Kriegserfahrung bis zu den heutigen und welche Verwandtschaften stellen sich hier? Ich wünsche viel, viel Abenteuerlust und Vergnügen für alle.
Und es geht weiter mit Kunst. Im Amsterdamer Rijksmuseum ist derzeit eine große Ausstellung des Porträtmalers Frans Hals zu sehen. Und von Amsterdam ist es nur ein Katzensprung nach Haarlem, der Stadt, in der der Künstler im 17. Jahrhundert gewirkt hat und sein Schaffen heute im Frans Hals Museum lebendig hält. Zwar wurden gerade einige Werke nach Amsterdam geschickt, doch die Lücken werden mit anderen Leihgaben kompensiert. Kerstin Schweighöfer auf den Spuren von Frans Hals in Haarlem.
Sollen wir da Schritte stecken?
Zielstrebig steuert Janneke Bossmann auf den Saal mit den Schützengilden zu. Im Franz-Hals-Museum hängen 15 Werke des alten Meisters, die größte Franz-Hals-Kollektion der Welt. Darunter 5 Bildnisse von Schützengilden. Auf einem taucht der Maler selbst auf.
Das ist der zweite von boven links.
Der zweite oben links, erklärt Pressesprecherin Bossmann und deutet auf einen sympathisch aussehenden Mann mit Bart, der neugierig auf die Museumsbesucher herabschaut.
Das ist Franz Hals.
Sein einziges Selbstporträt. Allein schon das sei Grund genug, Haarlem zu besuchen, lacht Janneke.
Ja.
Wer den Franz Hals Potwalk macht, landet zum Auftakt hier im Museum. Man kann sich diesen Spaziergang über einen QR-Code auf sein iPhone laden.
We'll start at the Franz Hals Museum. The museum's name is a tribute to one of Holland's greatest and most renowned 17th century painters.
Das Schöne an Haarlem sei, dass sich während der letzten Jahrhunderte wenig am Stadtbild geändert habe, sagt Janneke.
Haarlem ist eine hartstikke alte Stadt.
Haarlem ist eine sehr alte Stadt. Sie sieht immer noch so aus wie zu Zeiten von Franz Hals. Wir sehen das, was er damals gesehen hat. Auch im Franz-Hals-Museum wandelt man buchstäblich auf den Spuren des alten Meisters. Hals kam hier mehrmals über die Schwelle, um 2 Gruppenbildnisse zu malen. Im 17. Jahrhundert war das Gebäude ein Altenheim für Männer. Hals hat die Leiterinnen und Leiter von diesem Oudem Mannenhaus porträtiert, die sogenannten Regentessen und Regenten. Geboren wurde Hals 1582 in Antwerpen, das nach der Abspaltung der nördlichen Niederlande katholisch geblieben war. Wie so viele protestantische Glaubensflüchtlinge suchten auch seine Eltern ihr Heil im freien Norden. Dort wurde Hals zu einem der großen Erneuerer der europäischen Kunst. Nicht nur wegen seines extrem lockeren Pinselstrichs. Hals war der Erste, der auch das einfache Volk porträtierte. Lachende Musikanten, Kneipenbesucher, man denke an den fröhlichen Trinker. Oder soziale Außenseiter wie die Malle Babbe, die verrückte Barbara. Auch sie lachend, mit einer Eule auf der Schulter. Malle Babbe lebte in der Haarlemmer Irrenanstalt. In der Bartel-Joris-Straat, mitten in der Einkaufszone, steht eine kleine Skulptur von ihr. Nun sind es nur noch wenige Meter zum Marktplatz mit dem Rathaus. In dem historischen Backsteinbau befand sich bis 1913 auch das Städtische Museum.
Als Sie von hier so kijkt.
Ganz oben in einem Saal unterm Dach, erklärt Rathausbote Ben Hutubessi. Hier hingen auch die wichtigsten Bilder von Hals.
Da hingen sie dann.
Zu den Museumsbesuchern zählten auch die Impressionisten. Manet, Jonkind, Whistler, Van Gogh, sie alle kamen nach Haarlem und ihnen allen stockte der Atem, als sie die Werke jenes Mannes sahen, der 200 Jahre vor ihnen so gemalt hatte, wie sie malen wollten. Was für ein Genuss, schwärmte Van Gogh. Whistler kletterte sogar auf einen Stuhl, um einer Frau auf einem Gruppenbildnis über die Wange zu streichen. Oh, what a swell he was, soll er ausgerufen haben. Oh, was war er doch für ein toller Kerl. Gestorben allerdings ist der tolle Kerl trotz seiner vielen reichen Auftraggeber als armer Mann. Sein ganzes Leben lang plagten ihn Geldnöte, vermutlich wegen der vielen Kinder. Hals musste eine Familie ernähren, die größer war als eine Fußballmannschaft. Begraben liegt er in der Grote Kerk, einer prachtvollen spätgotischen Kreuzbasilika am Marktplatz. Landschaftsmaler Jakob von Ruisdael hat sie auf dem Bild Die Bleichen von Haarlem verewigt. Der Innenraum wurde oft von Pieter Sanredam gemalt. Die beiden wurden hier ebenfalls beerdigt.
Das ist das Graf da.
Hals liegt im Grab der Familie seiner ersten Frau, im Chorraum. Selbst hätte er sich das nie leisten können.
Generös, absolut. Ja.
Nicht alle Ex-Schwiegerfamilien seien so großzügig, sagt Maria, eine der ehrenamtlichen Helfer, und beobachtet, wie ihr Kollege Jaap neben der schlichten Grabplatte eine Kerze anzündet. Das mache ich regelmäßig, erzählt Jaap, weil er es verdient habe. Dieser Künstler, dessen Bilder so viel Lebensfreude verströmen. Dieser Maler, der lachende Menschen als erster überzeugend darzustellen wusste.
Oh ja, 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 sehr gut.
Genau, und deshalb geht's zum Abschluss auf die Suche nach dem fröhlichen Trinker. In einem der vielen urigen Cafés von Haarlem.
Prost!
Ja.
Die Stadt Haarlem in den Niederlanden lockt also nicht nur mit Tulpen, sondern auch mit dem Franz-Hals-Museum und einem interessanten Potwalk durch die Stadt. Österlich ist auch der Streifzug von Florian Werner durch die gedruckten Feuilletons vom Ostersamstag.
Besondere Fähigkeiten auf dem Gebiet des Eierpellens sind heute eine Kompetenz, die eher peinlich ist. Das Frühstücksei und mehr noch das hartgekochte Ei für unterwegs haben ihre Hauptrollen im Zentrum des bürgerlichen Lebens eingebüßt. Diese ernüchternde Zeitdiagnose serviert, passend zum Osterfest, Leander Steinkopf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Verlust des Frühstückseis sowie der ihn begleitenden Kulturtechniken, man denke an die Eieruhr, den Eierschneider oder den Eieranstecher mit versenkbarer Nadel, erkennt er einen Spiegel der sozialen Zersplitterung. Wo früher das hartgekochte Ei noch ein Emblem liebender Verbindung war, ist in der sogenannten gespaltenen Gesellschaft das hartgekochte Ei längst ein Stein des Anstoßes geworden. Im Riss, der durch die Gesellschaft geht, wird gebrütet. Dieser Bedeutungsverlust des Eis sei bedauerlich. Nicht nur in politischer, auch in sprachlicher Hinsicht. Denn, so Steinkopf, von Einheit und Freiheit bleibt ohne Ei nur ein unaussprechlicher Haufen Konsonanten. Unaussprechlich scheint Ulrike Nimtz in der Süddeutschen Zeitung auch das Osterspektakel Die Passion des Fernsehsenders RTL zu finden, findet dann aber doch deutliche Worte der Kritik. Wenn eine Stadt ein Wunder braucht, dann ist es Kassel. Es ist also schlüssig, dass der Heiland dort zu wirken beginnt. Jesus und seine Jünger fallen sich an den Gleisen in die Arme, wie ein Junggesellenabschied, der es vor Ende der Happy Hour in die Bar geschafft hat. Nimtz diagnostiziert gleich mehrere Probleme an dem Spektakel. Zum einen könne sich die Show nicht zwischen Trash und Gesellschaftskritik entscheiden, zum anderen hapere es bei der Qualität der Darsteller. Schuld an dem Schlamassel ist Judas, gespielt von Jimmy Blue Ochsenknecht. Er hat genau einen Gesichtsausdruck, ungläubig, wie beim Sichten seiner Kontoauszüge. Ochsenknecht spielt seine Szenen so herrlich hölzern, dass man ein Kreuz daraus zimmern könnte. Was wohl der Papst zu diesem Schlamassel sagen würde? Der hat freilich anderes zu tun. Zum Beispiel hat er gerade ein Buch veröffentlicht. Leben, meine Geschichte in der Geschichte. Das kommt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ebenfalls nicht gut weg. Christian Geier zufolge krankt es vor allem daran, dass es sich im Angesicht aktueller Krisen allen konkreten Antworten verweigert. Leben ist bei dem Autor Bergoglio nur insoweit als autobiografisches Genre zu verstehen, als es die ganze Welt umarmt. Alle in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und sich damit das Recht auf Unbestimmbarkeit des Bestimmten herausnimmt. Und genau das, so Geier, sei das Problem. Wenn keine Geschichte erzählbar sein soll, ohne in die Weltgeschichte auszugreifen, dann ist Verantwortung immer schon delegiert. Dann bleibt unangehbar, wer wofür Verantwortung trägt. Die Narration eilt von Geschichte zu Geschichte, ohne feststellbar zu werden. Zum Schluss aber doch noch etwas Erbauliches. Das neue Album Cowboy Carter des amerikanischen Pop-Überstars Beyoncé. In der Süddeutschen Zeitung gibt Joachim Henschel, sichtlich begeistert, dem Metaphern-Gaul die Sporen. Dieses Album ist ein echter Ritt. Hat Beyoncé Knowles sich vergaloppiert? Hat die Künstlerin mit ihrem groß angelegten Cowboy-Projekt vielleicht, nun ja, aufs falsche Pferd gesetzt? Klare Antwort auf beide Fragen: Nein. Henschel erkennt in dem Album mit seiner Klugheit, Qualität und Verweisdichte ein wahres Pop-Meisterwerk, das Hörerinnen und Hörer noch lange Zeit beschäftigen dürfte. Und er schließt seine Rezension passend zur Karwoche sehr biblisch. Wer von einem anderen Pop-Album zuletzt etwas derart Fundamentales gelernt hat, werfe den ersten iPod.
Florian Werner mit der österlichen Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.